Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium im Propheten Jesaja fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel Edler Friedefürst. Wenn man ein Bibelstudium macht oder auch egal welches Studium, ist es wichtig, dass man immer einen Überblick hat über das, was man studiert. Man kann nämlich, wenn man in Details geht und den Überblick aus den Augen lässt, dann verliert man sich und weiß nicht mehr, was man gelernt hat. So möchte ich in diesem Vortrag einen Überblick geben über die ersten 12 Kapitel, die wir bisher studiert haben im Propheten Jesaja, und zwar unter diesem Aspekt des Handelns des Friedefürsten. Der Mensch wurde gemacht, dass er Frieden braucht. Frieden ist nicht eine Frage der Wahl, es ist ein inneres Bedürfnis des Geistes des Menschen, genauso wie Liebe, Gerechtigkeit, Freiheit und so weiter. Aber so wie man alle anderen Bedürfnisse auch aus einer Quelle holen muss, ist Gott der Schöpfer die Quelle dieser geistigen Bedürfnisse. Er ist Frieden, er ist Liebe, aus ihm können wir diese Bedürfnisse schöpfen. Solange ein Mensch also an die Quelle, an den Schöpfer angebunden ist, kann er in Unfrieden nicht geraten. Unfrieden kann ausschließlich durch eine Trennung von der Quelle entstehen. Leider haben Adam und Eva sich von Gott getrennt. Damit entstand in ihnen ein innerer Unfrieden, welcher dann zu einem äußeren unfriedlichen Verhalten führte. Der erste Mensch, geboren auf dieser Welt, Kain, tötet seinen Bruder Abel, weil er sich über ihn ärgert. Und seitdem herrscht Unfrieden auf der Welt, weil das, was innerlich ist, äußerlich ausgedrückt wird. So der äußere Frieden oder der äußere Unfrieden ist nur eine Folge des inneren Unfriedens. So, wenn man also Frieden schaffen will, muss man den inneren Frieden erreichen. Man muss innerlich wieder im Frieden sein, dann erreicht man auch einen äußerlichen Frieden. So als Gott den Menschen schuf, wusste er ist ein Kind Gottes, er war abhängig von ihm, sein Verhalten war liebevoll, demütig, friedfertig, gerecht. Als der Mensch sich nach Satan und nach anderen Menschen richtete, wurde er innerlich verändert und jetzt seine Abhängigkeit von Menschen führt ihn zum Stolz, zum Egoismus, zum Herrschsüchtigkeit und zur Ungerechtigkeit. Deshalb haben wir das Problem auf dieser Welt. Es ist nicht das Streben des Menschen nach Geld. Es ist immer das Streben des Menschen nach Macht, das ihn beherrscht. Und wenn man einmal in den Genuss der Macht gekommen ist, kann man es nicht mehr loslassen. Deshalb haben wir die Katastrophe, die wir jetzt haben. Aber Gott hat ein Mittel gefunden, den Friedenfürsten oder den Erlöser. Welche sind seine Aufgaben? Und wir möchten sie sehr versuchen, in einer überblickartigen Weise zu erklären. Das heißt, die erste Aufgabe des Friedenfürsten ist, er muss in das Leben Adams hineingeboren werden. Er muss also diese Lüge, mit der wir alle auf die Welt kommen, auf sich nehmen. Das ist der erste Schritt. Und den wollen wir uns anschauen. Jesaja 7, Vers 14 haben wir die erste Ankündigung. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie heißen Immanuel. Das heißt Gott mit uns. Das heißt, Gott verheißt und sagt, es kommt ein Sohn aus einer Jungfrau. Das heißt, sie ist nicht schwanger geworden von einem Mann, sondern aus ihr kommt ein Sohn, der kommt von Gott. Und den soll man nennen Gott mit uns. Das ist die Verheißung des Sohnes. Dann Jesaja 9, 6 und 7. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Er heißt wunderbar, Rat, Held, ewig Vater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Stuhl Davids und in seinem Königreich, dass er es zurichte und stärke mit Gericht Ungerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaut. So, in diesen zwei Texten haben wir die ganze Karriere beschrieben des Messias. Das heißt, er kommt in das Leben von uns hinein. um das dann zu erreichen, dass am Ende ein Friedensreich, das heißt, dass der Frieden wiederhergestellt wird. Und wenn man versteht, dass das innere Problem ist, weshalb wir in Unfrieden sind, dann wissen wir auch, warum er geboren werden musste in das Leben, das wir alle teilen, nämlich das Leben des Adams. Und noch ein Text im Jesaja 11, 1 bis 3. Und es wird eine Rute aufgehen von dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen, auf welchen wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und Wohlgeruch wird ihm sein, die Furcht des Herrn. So hier ist klar, von wo der Sohn kommen wird. So, wir haben drei Verheißungen, die auf das Aufkommen des Menschen aus dem Menschen kommt. Eine Jungfrau wird schwanger, dann ist es der Sohn aus dem Haus Davids und jetzt kommt es nochmal anders beschrieben mit einem Zweig, der aus seiner Wurzel Frucht bringt. Und dieser Zweig ist niemand anders außer der Messias. Nun, im ersten Buch Mose 3, Vers 15 hat Gott der Frau verheißen und Satan hat eine Verheißung gegeben und gesagt, der Same der Frau soll der Schlange den Kopf zertreten. Jetzt ist natürlich die Frage, wo liegt denn der Kopf der Schlange? Liegt sie außerhalb des Menschen oder im Menschen? Nun, wenn der Kopf der Schlange außerhalb des Menschen läge, dann wäre Christus nicht Mensch werden müssen. Wie hat er denn den Kopf der Schlange zertreten? Er hat doch Satan nicht den Kopf zertreten. Was hat er denn am Kreuz erreicht? Und am Kreuz hat er das, was der Kopf der Schlange ist, nämlich sein Erbstück in unserem Geist, das wir alle erben von Adam, das hat er in sich selbst getötet. Das heißt, Jesus Christus, als er auf dem Kreuz rief, es ist vollbracht, hat er der Schlange den Kopf zertreten. Weil in dem Moment, wo der Mensch frei ist von der Erbschaft, die ja letztendlich durch die der Satan Zugang zu uns hat, in dem Moment ist der Mensch frei. Vorher nicht. Auch wenn nur ein bisschen übrig bleibt von diesem Irrtum in uns, hat er einen Zugang zu uns und wir müssen seinem Diktat gehorchen. Ist aber diese Natur, dieser Kopf zerstört, dann sind wir frei. Deshalb sagt auch der Apostel Paulus im Römerbrief, ich glaube es Kapitel 14, wo er sagt, dass Gott in Kürze Satan zertreten wird mit unseren Füßen, vor unseren Füßen. Das heißt, wir werden Satan genauso den Kopf zertreten, aber nicht, indem wir mit ihm persönlich einen Kampf haben, sondern indem wir das abtöten, was Satans Macht ist, nämlich unsere sündige Natur, unsere falsche Idee, unsere falsche Identität, dass wir jemand sein könnten, der wir nicht sind. So, jetzt muss aber Christus nicht nur das Ganze abtöten, er zerstört den alten Adam am Kreuz und muss in sich selbst bei der Auferstehung eine neue Kreatur schaffen, den zweiten Adam, ein Kind Gottes. Der zweite Adam, der aus dem Grab kommt, ist zwar aus dem Alten, aber hat letztendlich nichts mehr mit dem Alten zu tun. Dieser zweite Adam hat nichts mehr mit Sünde zu tun. Er kann nicht mehr sündigen, er hat keine Anfechtung mehr zu bestehen. Alles ist vorbei. Es ist eine neue Schöpfung. Als Christus hervorkam, war der neue Mensch geschaffen. Und diesen neuen Menschen bietet er jedem Individuum dieses Lebens des Adams an. Da er ja Teil unseres Lebens geworden ist, deshalb bietet er jetzt jedem Individuum, weil Jesus kann zwar für den Menschen an sich, für das Leben Adams, das Problem lösen und ein neues Leben schaffen, aber damit jedes Individuum, das aus dem Leben Adams kommt, in den Genuss kommt der neuen Natur, muss dieses individuell geschehen. Jedes Individuum muss wählen, ob es bleiben will in der alten Natur oder ob es herauskommt aus der alten Natur. So, dieses ist die Sache, die Gott jedem anbietet. Und dafür hat er ja sich ein Volk gesucht. Er hat sich den Henoch, den Noah, den Abraham, die Jünger, die Gemeinde, uns heute hat er gerufen, dass wir dieses Angebot der Welt bringen. Aber wir können es ja auch nur dann bringen, wenn wir umgewandelt worden sind, wenn wir das aufgenommen haben, was dieses neue Leben ist. Und deshalb ist es entscheidend, dass wir unsere Aufgabe erfüllen. Ansonsten müssen wir auch verstehen, dass Christus gleichzeitig nicht nur der Erlöser ist, sondern auch der Richter dieser Welt. Es ist wichtig zu verstehen, das zweischneidige Schwert zerschneidet das eine zum Guten und das andere zum Schlechten. Christus ist das zweischneidige Schwert. Er ist das Wort. Er ist der Stein, wie wir letztes Mal gesehen haben, auf den, wenn man fällt, zerschellt man und wird erlöst. Auf wen der Stein fällt, Christus fällt, der wird zermalmt. So, es gibt nur ein Entweder-Oder. Und derjenige, der die Erlösung schafft, schafft auch das Richtertum. Das vergessen die meisten Christen, dass das Evangelium den einen rettet und den anderen zerstört. Das ist so wie mit unserem sogenannten Immunsystem. Da ist nicht ein Kampf mit der Außenwelt, so wie uns die Wissenschaft das erklären will, sondern wenn der Geist den falschen Input gibt, das falsche Kommando dem Knochenmark, dann werden wir krank. Und genau das, was uns krank macht, macht uns auch gesund. Das heißt, das, was in uns sozusagen das zweischneidige Schwert ist, ist das, was uns krank macht und gesund macht. Das ist das, was aus dem Knochenmark entsteht. So, Gott, Jesus Christus, muss alle Menschen richten. Deshalb finden wir ihn im Jesaja, dass er ein unparteiischer Richter sein wird. Er wird nicht richten, nachdem seine Augen sehen, noch Urteil sprechen, nachdem seine Ohren hören, sondern er wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande und wird mit dem Stabe seines Mundes die Erde schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und der Glaube der Gurt seiner Hüften. So, dort wo Gerechtigkeit ist, dort muss auch die Folge für den Ungerechten sein. Deshalb ist es Christus selbst bei seinem Kommen, der durch den Odem seiner Lippen alle Gottlosen töten wird. Die Menschen, die heute das planen, werden die sozusagen die neue Weltordnung, das andere, die Sklaverei, wenn ich so will, planen. Sie werden alle durch den Odem seiner Lippen getötet. Und das ist tröstlich, weil was wäre, wenn unser Erlöser nicht auch der Gerechte wäre? Gerechtigkeit wird der Grund seiner Lenden sein. Jeder wird das ernten, was er gesät hat. Niemand anders wird es tun, außer er selbst. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Aufgaben des Erlösers kennen. Aber bevor das Gericht kommt, auch jetzt, bevor das Ende kommt, sendet Gott seine Propheten. Die Propheten haben eine zweifache Botschaft. Sie müssen das zukünftige Gericht verkündigen und den Menschen wachrütteln aus der Situation, in der er sich befindet. Nun, das ist nicht die schönste Botschaft, wenn man jemanden rügen muss und zeigen muss, wenn er im Irrtum bleibt, wird ihn das Gericht, der Odem Christi, wird ihn töten. Oder wird ihn zerschlagen, wie man mit einem Stab, das die Gefäße zerschlägt. So, das ist eine Botschaft, die man hören wird und befolgen sollte. Auf der anderen Seite ist die Botschaft der Propheten eine Botschaft der Hoffnung. Das ist also das zweischneidige Schwert. Ja? Sie bringt Hoffnung und Segen für alle, die sich der Wahrheit zuwenden und dadurch erneuert werden. So das, was für den einen Gericht zuteil und Verurteilung angedroht wird, ist für den, der gehorcht, letztendlich die Erlösung. Deshalb, wenn die Welt jetzt mit Schrecken auf die Zukunft schaut, schauen wir, die wir im Glauben sind, mit Hoffnung entgegen dem großen Ereignis, dem größten Ereignis, das je in diesem Universum stattgefunden hat, nämlich die Wiederkunft unseres Erlösers und das Vorrecht zu haben, seinen Weg vorzubereiten. So, was hat jetzt Gott durch seine Propheten dem Volk zu beanstanden? Weil man sendet keine Gerichtsbotschaft, wenn es nicht etwas zu beanstanden gibt. Und der Jesaja fängt schon an, ganz am Anfang. Hört ihr Himmel und Erde, nehmt zu Ohren, denn der Herr redet. Ich habe Kinder auferzogen und erhöht, und sie sind von mir abgefallen. Ein Ochse kennt seinen Herrn, ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel kennt's nicht und mein Volk vernimmt's nicht. Was ist nicht bekannt in Israel und noch nicht bekannt heute? Nämlich das Gesetz, die Abhängigkeit von Gott. Der Esel kennt, von wem er abhängig ist, auch der Ochse, nur der Mensch nicht. Er denkt, er ist unabhängig. Er kennt nicht, dass er aus sich nichts tun kann und nicht funktionieren kann. Er kennt nicht, dass er nichts für sich selbst tun kann. Er denkt, alles, was er tut, tut er für sich selbst. Dieses Grundgesetz, so einfach es ist in seiner Tiefe unfassbar. Es beinhaltet alle Taten, alle Gedanken, die je ein Mensch tun kann. Es kommen manche Menschen und sagen, naja, das, was so passiert mit der Maske oder was auch immer sie anführen, hat ja nichts mit den 10 Geboten zu tun. Nun, es gibt nichts, was nicht in den 10 Geboten verankert ist. Jeder Gedanke, jede Tat, die ein Mensch tut, ist entweder die Erfüllung des Gesetzes oder das Brechen des Gesetzes. Es gibt nichts dazwischen. Es ist das zweischneidige Schwert. Entweder ich halte das Gesetz oder nicht. Es gibt nichts, keine einzige Tat, die diesem Gesetz ausgenommen ist. Was hat denn Gott seinem Volk, außer dass sie das Gesetz nicht kennen, zu beanstanden? Und er schreibt mit Wehe. Und es gibt auch in der Offenbarung die 3 Wehes, die in den Posaunen vorkommen, in den 3 letzten Posaunen. Wehe. Jesus hat über die Schriftgelehrten und Pharisäer seine Wehe in Matthäus 23 ausgesprochen. Und hier in Jesaja 5 und in Jesaja 10 finden wir die Wehes, die Gott seinem Volk ausspricht, was er zu beanstanden hat. Er sagt, wehe denen, die ein Haus nach dem anderen bauen, ein Acker zu dem anderen hinzufügen. Das heißt, wehe den Habsüchtigen. Sie sind um sich selbst beschäftigt, sie drehen sich um sich selbst, sie vergessen das Werk, wozu sie gerufen worden sind. Und er sagt, wehe denen, die schon früh morgens Wein trinken und singen und spielen auf ihren Harfen und sehen nicht auf das Werk des Herrn. Das heißt, die Faulen, die sich ein leichtes Leben machen, vernachlässigen genauso das Werk des Herrn wie die Fleißigen, die aber alles für sich selber tun. Wehe denen, die am Unrecht ziehen mit Stricken der Lüge und an der Sünde mit vagen Seilen. Das ist eine sehr poetische Aussage, die zeigt, dass man Unrecht letztendlich mit der Lüge schafft. Ja? Und dass man daraus die Sünden tut und sie so verglichen werden wie Wagenseile. Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse heißen. Und das ist etwas, was heute gang und gäbe ist. Das, was einmal gut war, ist jetzt böse. Und das, was einmal böse war, ist jetzt gut. Die Welt steht Kopf. Es ist böse heute, was du gestern getan hast, nämlich die Hand jemandem zu reichen. Es ist böse heute, wenn du dich zu nahe an eine Person bindest, dass, wenn du ihn in den Arm nimmst und ihn küsst. Das ist böse geworden. Und gut ist jetzt, deinen Nächsten zu lieben, ist, wenn du von ihm Abstand hältst, dich für eine Gefahr für ihn hältst. Das ist eine Situation, wo alles umgekehrt ist. In einem der Zeitschriften aus Amerika hat der Vatikan einen Artikel gepostet, und in diesem Artikel sagt der Papst, es ist unethisch, es ist nicht Liebe, wenn man sich nicht impfen lässt. Man erfüllt das Gesetz nicht und man ist unsolidarisch. Nun, plötzlich wird aus dem Bösen Gutes. Ja, und der sich dann zurückhält, seinen Körper zu verletzen, indem er sich nicht impft, der ist dann plötzlich böse. Das heißt, ihr seht, der das Gute tut, der den Körper Gottes als ein Heiligtum sieht, wo der Geist Gottes drin wohnt, wo man kein Gift von irgendwie Zaubertrank zusammengebastelt hat. Wenn man das nicht tut, ist man böse. Und der das tut, ist gut. Wir erfahren es heute, wehe denen, die Böses gut und Böses und Gutes böse heißen. Wehe denen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen. Wehe denen, die aus sauer süß und aus süß sauer machen. Ihr seht, dreimal wiederholt Gott hier durch den Propheten ein und dasselbe. Böses und Gutes haben nichts gemeinsam. Finsternis und Licht haben nichts gemeinsam. Sauer und süß haben nichts gemeinsam. Sie sind Gegensätze. Und man kann nicht das eine für das andere halten und das andere für das andere. Es ist nicht möglich. Und das ist genau das, was heute passiert. Und erstaunlicherweise, das Volk, das sich nennt nach dem Namen Christi, erkennt es nicht einmal. Wehe denen, die bei sich selbst weise sind und halten sich selbst für klug. Als ich diesen Text vor mehreren Jahren las, kurz nach meiner Bekehrung, meiner erneuten Bekehrung, da habe ich ihn mir sofort aufgeschrieben und an die Wand gehängt, weil jeder ist in der Gefahr, durch die sündige Natur zu denken, er ist weise und er hält sich selbst für klug. Nun, wir müssen weise und wir müssen klug sein, aber aus der Klugheit Gottes, nicht, dass wir uns als solches halten. Weil wer sich selbst für weise und für klug hält, der ist nicht an Gott gebunden. Weil die Weisheit Gottes ist eine demütige Weisheit, da wird keiner behaupten, es kommt von ihm oder aus ihm, sondern er weiß, er hat das alles aus der Quelle Gottes geholt, aus der Quelle der Weisheit. Wehe denen, die den Gottlosen gerecht sprechen um Geschenke willen und das Recht der Gerechten von ihnen wenden. Das ist etwas, was wir auch heute finden und das auch hier zu der Situation in Vers 10, da gibt es noch ein Wehe im Kapitel 10 von Vers 1. Wehe den Schriftgelehrten, die unrechte Gesetze machen, die Unrecht Urteil schreiben, auf dass sie die Sache der Armen beugen und Gewalt üben am Recht der Elenden unter meinem Volk, dass die Witwen ihr Raub und die Waisen ihre Beute sein müssen. Nun, wenn es etwas gab, dann sind in den letzten 9 Monaten mindestens ständig neue Gesetze geschrieben worden von unseren Leitern. Gesetze, die vom Staat mal so, mal mit Maske, mal ohne, mal beim Laufen nur, dann beim Sitzen nicht, dann singen, dann nicht singen. Alles unrechte Gesetze, gottfremde Gesetze, die den Menschen aus der Gemeinde ausschließen, der sich nicht an diese Sachen hält, die den Menschen Letztendlich werden die Witwen und Waisen zum Raub, weil man darf sie ja nicht mehr besuchen. Es ist ja ein Verbot, die Witwen und Waisen zu besuchen. Es ist eine Gefahr. Wehe denen, die unrechte Gesetze machen. Und in Kapitel 9, davor steht es noch mit sehr starken und sehr klaren Worten Gottes. Es steht so ab Vers 13 oder 14, darum wird der Herr abhauen von Israel beide Kopf und Schwanz, beide Ast und Stumpf auf einen Tag. Die alten und vornehmen Leute sind der Kopf, die Propheten aber, so falsch lehren, sind der Schwanz. Ihr seht, wie es hier steht, denn die Leiter dieses Volkes sind Verführer und die sich leiten lassen, sind verloren. Wenn das irgendwie für heute passt oder wenn das je irgendwann in der Geschichte gepasst hat, dann passt es heute komplett. Wir haben heute eine Kirche- und Staatsverbindung. Die Leiter, die Influenz, also die Influencer oder wie es heißt, die Leiter des Volkes müssen die Gemeindeleitungen, ich sage jetzt mal die, die verkauft sind, müssen das Impfen der Menschheit propagieren. Sonst können sie nicht bestehen. Und weil sie Angst haben, um es zu bestehen, dann promovieren sie es. Das heißt, sie ermutigen es. Sagen aber, so scheinheilig wie das kommt, ihr dürft selbst wählen. Aber wisst ihr, in ein paar Wochen oder Monaten kann man nicht mehr in die Gemeinde gehen, wenn man nicht geimpft ist. Oder dann hat man die Wahl gehabt. Ich habe es erfahren in meinem Heimatland, wo ein sehr einflussreicher Pastor sich negativ über die Impfung geäußert hat in einem Interview. Und nach ein paar Tagen erschien ein neues Video, wo er seine negative Beobachtung sagte, ich muss die revidieren, weil ich habe mich bei 3 Experten erkundigt. Das waren alles 3 menschliche Experten, sagte und sagt, gut, guckt euch auf der Homepage, was die sagen. Und dann kommt er zum Schluss, naja, er würde sich impfen lassen. Das heißt, versteht ihr? Ja, wir sollen wählen. Aber das Volk da draußen weiß doch nicht, was es wählen soll. Sollen die Leiter nicht sagen, wo es lang geht? Natürlich, sie sagen es ja. Sie sagen es nur so, wie wenn es nicht ihre Einfluss wäre, der den Menschen dann verführt, etwas zu tun, was er nicht weiß, was er tut. Ich meine, so viel Verstand hat mir Gott gegeben, dass ich zumindest sage, naja, das verstehe ich nicht, dann tue ich es nicht, weil es, ich verstehe es nicht. Und bis ich es nicht verstehe, bis ich etwas tue, dass ich einfach tue, weil alles tun, das ist mir zuwider. So, dieses Volk hat Leiter und es muss sogar laufen, weil das System muss mitmachen. Und Schritt für Schritt muss passiert das, was jetzt passiert. Deshalb sagt Gott ganz klar, darum wird der Herr abhauen von Israel beide, Kopf und Schwanz. Hier spricht er nicht von Babylon, hier spricht er nicht von der Welt. Hier spricht er von denen, die gerufen sind, Gott darzustellen. Von unserer Gemeinde, von unserer Zeit. Deshalb sagt er im Vers 10, im Vers 17, denn die, oder 16 noch davor, denn die Leiter dieses Volkes sind verführt und die sich leiten lassen, sind verloren. Darum kann sich der Herr über ihre junge Mannschaft, das heißt über die Jugend, die nichts davon weiß, nicht freuen, noch ihre Waisen und Witwen erbarmen, denn sie sind allzumal Heuchler. Sind alle zumal Heuchler. Und böse und aller Mund redet Torheit. Meine Güte, wie perfekt diese Sachen beschrieben worden sind, die heute stattfinden. Ja, es mag damals ähnlich gewesen sein, aber es erstaunt mich, wie die Situation sich heute darin genauestens widerspiegelt. Es gab noch ein Wehe. Es gab noch etwas, was in Israel falsch war, nämlich man hat die Totenbeschwörer. Wenn sie aber zu euch sagen, ihr müsst die Wahrsager und Zeichendeuter fragen, die da flüstern und murmeln, so sprecht, soll nicht ein Volk seinen Gott fragen oder soll man die Toten für die Lebendigen fragen? Zu wem fragst du? Zu wem gehst du? Zu wissen, um was es geht. Und heute ist die Wissenschaft eine Wahrsagerei geworden. Nichts anderes. Und eine Zeichendeuterei. Aber ich möchte dennoch nicht nur diese neue Form des Spiritismus nennen, die in der Wissenschaft vorkommt, sondern ich möchte auf den alten noch ein bisschen eingehen, dass wir sehen, dass der sehr verbreitet ist in der Christenheit, nämlich über die Unsterblichkeit der Seele. Und ich möchte den Grundsatz zeigen, der von Gott festgelegt ist und sich nicht ändern kann. Gott hat den Menschen aus Erde gemacht und hat ihn geformt und hat ihm den Lebenshauch eingeblasen. Und als diese zwei Elemente zusammenkamen, haben sie sich verwandelt. Die Erde wurde Körper, der Lebenshauch wurde Geist und damit entstand die Seele. Die Seele ist das Ergebnis des Zusammenkommens von Geist und Körper. Und die ist abhängig von Gott. So war es ursprünglich gemacht. Jetzt, wenn sich der Mensch von Gott getrennt hat, dann gibt es durch die Trennung vom Geist, vom Körper, den Tod der Seele. Die Seele kann nicht mehr existieren, nachdem die Elemente, aus denen sie besteht, nicht mehr zusammen sind. Aus dem Geist wird wieder ein Lebenshauch und aus dem Körper wird wieder Erde. Die Elemente selbst sind ewig. Die Erde bleibt. Der Lebenshauch geht zurück zu Gott. Aber die Seele, die beide zusammen gemacht haben, ist nicht mehr existent. Ich hatte neulich eine Patientin, deren Kind 7 oder 9 Jahre alt ist und der Junge kommt nicht aus seiner Krankheit raus. Und unter anderem sprachen wir auch über dieses Thema. Und dann sagte sie, ja, ich könnte mir vorstellen, warum der Junge so leidet, weil er jeden Tag mit seiner verstorbenen Oma spricht. Wir haben mit den Toten nichts zu fragen. Die Toten wissen nicht, was im Leben passiert. Der abgefallene König Saul, als Gott ihm nicht antwortete, ging er zur Wahrsagerin nach Endor, damit er den Salomo holt, den Samuel hochholt. Wer kam denn hoch? Hat doch ein Geist des Bösen. Nicht der Samuel, der ruhte im Grab. Bei der Auferstehung kommt Lebenshauch und Erde wieder zusammen und dann haben wir wieder eine Seele. Als Christus von den Toten auferstanden ist, als er den neuen und zweiten Adam schaffte, den ewigen Adam, da kam er und zeigte sich seinen Jüngern und er machte sehr deutlich, dass er nicht ein Geist ist. Wir Menschen bestehen aus zwei Elementen und wir werden aus diesen zwei Elementen für alle Ewigkeit bestehen. Auch der neue Mensch, den Christus geschaffen hat, ist mit einem Körper versehen. Ja, es ist ein ewiger Körper, aber in diesen Körper tut man Essen rein und Trinken. Und Jesus sagt, dass ich euch beweise, dass ich kein Geist bin, gebt mir was zu essen. Weil wenn ein Geist wäre, dann würde das Essen ja dort bleiben, es würde rausfallen. Aber er hat's gegessen. Er hat nach seiner Auferstehung gegessen, weil er einen Leib hatte. Es ist ein neuer, aber es ist dennoch ein Leib. Und deshalb ist Christus für alle Ewigkeit verbunden mit uns Menschen, weil er diesen Leib tragen wird. Es ist der verherrlichte Leib, den er aus dem Alten gemacht hat und seine Nägelmale sind dennoch dort festgelegt, weil er aus dem Alten das Neue gemacht hat. Und es bleibt nichts übrig von diesem großen Elend, außer die Merkmale Christi und dass er für immer allmensch bleibt. So, der Auferstandene ist kein Geist. Wir werden immer eine Kombination sein von Geist und Körper, auch im Himmel. Um das nochmal deutlich klarzustellen, Sauerstoff und Wasserstoff ergibt Wasser. Trennt man diese zwei voneinander, dann hat man kein Wasser mehr. Dann ist das Objekt Wasser nicht mehr vorhanden. Wir haben aber noch Sauerstoff und Wasserstoff getrennt. Die Elemente bleiben, sind ewig. Das ist ein Grundsatz, der niemand verändern kann Objekte vergehen. Wasser kann man wegtun, aber nie Sauerstoff und Wasserstoff, aus denen es besteht. So, im Jakobus Kapitel 1, die ersten Verse, geht es darum, dass wenn der Mensch in Schwierigkeiten ist, sollte er seinen Gott fragen. Ich habe gute Freunde, die mich gefragt haben, woher weißt du denn so sicher, dass jetzt das Ende kommt? Woher weißt du denn so sicher, dass das die Endzeitkrise ist? Nun, weiß ich es von mir oder habe ich Gott gefragt? Von Kindheit auf bin ich gelehrt worden, mit Gott zu sprechen und Gott zu fragen. Und er hat verheißen, so aber jemand unter euch Weisheit mangelt, der bitte Gott, der da gibt, einfältlich jedermann und drücket es niemand auf, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer da zweifelt, der ist wie die Meereswoge, die vom Winde getrieben und gewebt wird. Solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Wenn Gott zu uns spricht und ich lese dieses Wort nicht als ein Wort, das man liest, sondern als ein Wort, das gesprochen wird. Durch dieses Wort spricht Gott zu mir. Und wenn ich ihn frage und er antwortet, natürlich gibt es Dinge, die sind grundsätzlich, da muss man nicht fragen. Aber wenn man nicht weiß, soll ich dieses Haus kaufen oder nicht kaufen, dann kann man Gott fragen. Gott hat gesagt, kommt und fragt mich. Er hat extra einen Leibrock dem Priester gegeben mit zwei Steinen. Das eine war ja und das andere war nein, wenn es aufleuchtete, so dass man wusste, wie Gott antwortet. Und man hat dieses Wort, das kann man auch nehmen als ja und als nein, wenn man eine Sache sucht, die nicht grundsätzlicher Natur ist. Ein Mensch sollte Gott fragen, nicht Experten, nicht die Wahrsager. Weil alles, was heute in diesen Expertengruppen sind, sind Wahrsagereien, sind es könnte ja so kommen. Und um das, weil es so kommen sollte, müssen wir es verhindern. Aber keiner stützt sich auf Fakten, auf Gesetze, sondern auf das, was irgendein Mensch, ein Experte, ein Wahrsager, ein Zeichendeuter voraussagt. Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Warum? Ja, nach dem Gesetz und Zeugnis werden sie das nicht sagen, so werden sie die Morgenröte nicht haben, sondern werden im Lande umhergehen, hart geschlagen und hungrig. Wenn sie aber Hunger leiden, werden sie zürnen und fluchen ihrem König und ihrem Gott und werden über sich gaffen und unter sich die Erde ansehen und nichts finden als Trübsal und Finsternis, denn sie sind im Dunkel der Angst und gehen irre im Finstern. Warum ist das so heute? Warum haben wir diese Finsternis, die immer dichter wird? Weil das Gesetz und das Zeugnis fehlt. Wenn das Gesetz und Zeugnis nicht zusammen ist. Man braucht immer zwei Elemente, um Licht zu erzeugen. Deshalb brauche ich das Gesetz, weil ohne die Bibel kann ich das Gesetz nicht erfüllen und ohne dass ich die Bibel kann ich nicht verstehen ohne Gesetz. So, es ist eine Kombination, die nicht zertrennbar ist. Nur zusammen geben sie das Licht. Und deshalb ist Satan ein Experte im Trennen der Dinge voneinander, weil einseitig kommst du nirgendwo hin. So, das war die Aufgabe des Friedefürsten, dass er richtet, dass er den Menschen warnt. Und jetzt in diesen Tagen kommt es zur Endkrise. Das heißt, Gott wird aufstellen oder wird einteilen alle Menschen unter die Wahrheit und unter die Lüge. Es wird nur zwei Kategorien von Menschen übrig bleiben, die Freien in Gott und die Sklaven des Bösen, die Sklaven für immer und die Freien für immer. So, das muss die Krise herbeiführen und in dieser Krise muss ein Volk gereinigt werden, damit es eine Ernte bringt. Und die Ernte sieht so aus, du machst des Volks viel, du machst groß seine Freude, vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Also es kommt eine Ernte. Es kommt eine freudige Ernte. Aber was muss davor geschehen? Denn du hast das Joch ihrer Last und die Rute ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen. Wie zur Zeit Midians. Was ist denn das Joch ihrer Last, die Rute ihrer Schulter, das Stecken ihres Treibers? Und jetzt, wenn man nicht versteht, was es ist, denkt man, es ist der Teufel selbst. Nein, es ist das, was wir vom Teufel über Adam geerbt haben, nämlich unsere eigene sündige Natur. Es ist der Kopf des Bösen. Es muss in uns zerbrochen werden. In uns wird uns Gott, deshalb verheißt er das in Römer, wie ich gelesen habe oder wie ich zitiert habe, er wird den Satan zerbrechen unter unsere Füße. Wie wird er das tun? Satan wird doch nicht durch unsere Füße zerbrochen im realen Sinne, sondern es geschieht dadurch, dass wir seine Erbschaft kaputt gemacht haben in uns. Sie existiert in uns nicht mehr. Sie wurde ersetzt mit der Wahrheit. Und dann kann man das tun, was in Midian geschah. Nämlich als Gideon mit 300 Soldaten gegen 120 Midianiter reitet. Gott sortiert von 32 Soldaten aus Israel, sortiert er aus und sagt, nur 300 Soldaten. Sie sind ein Bild für die 144.000, welche die ganze Welt erleuchten werden in Kürze. Dann, wenn sie überwunden haben, wenn der Kopf des Satans in ihrem Herzen zerbrochen ist, dann wird Gott nicht mit einer großen Macht, nicht durch Heer oder Macht wird es geschehen, nein, sondern durch den Geist Gottes wird diese Welt durch ein paar Menschen erleuchtet. Und dann kann jeder seine endgültige Wahl treffen. Und die Wahl zum Guten treffen, werden das ewige Leben ernten und die anderen, denn alle Rüstung derer, die sich mit Ungestüm rüsten und die blutigen Kleider werden verbrannt und mit Feuer verzehrt werden. Ja, Gott wird ein Feuer bringen und diese Erde reinigen. Das ist sein letztes Werk. In diesem Werk der Erlösung dieser Welt muss er, so wie er aus dem alten Adam einen neuen geschaffen hat, schafft er aus der alten Erde eine neue Erde. Sie wird durchs Feuer gereinigt werden und wird aus diesem Feuer rein hervorkommen. Und es werden nur reine Menschen darauf leben. Menschen, die in Freiheit leben, die wissen, wer sie sind, die demütig sein. Es wird nichts Unreines auf dieser neuen Erde geben, weil all das, was Lüge war, all das, was böse war, existiert nicht mehr. Der Frieden auf Erden und im Universum ist wiederhergestellt. Er ist nicht wiederhergestellt mit Macht und Heer, mit Gesetzen, mit strenger Bewachung, wie das jetzt die Welt versucht, weil es geht ja auch bei uns um Frieden und um Gesundheit und um Umwelt und so weiter. Aber all das wird nicht durch eine Zusammenarbeit mit den Menschen gesucht, sondern durch eine strenge Diktatur. Sowas gibt es bei Gott nicht, weil er kann nur den Geist des Menschen überzeugen, er kann ihn einladen, aber er kann ihn und wird ihn nie zwingen, weil deshalb hat er es ja auch zugelassen, dass dieses ganze Elend passiert, dass wir überzeugt werden von dem Elend, von dem Bösen, damit wir es hassen, damit wir handeln aus Überzeugung, nie aus Angst, nie aus Gewinnsucht, nie weil wir denken, wir haben einen Vorteil. Nein, wir handeln richtig, weil richtig richtig ist und wir handeln nicht, das Böse tun wir nicht, weil Böse böse ist. Dann wird es nie mehr Hass, Krieg, Angst, Leid und Tod geben. Das ist die Perspektive. Und wir können heute wählen. Wollen wir dem Friedenfürsten nachgehen oder dem Nicht-Friedenfürsten, denn wir sehen, der Aufruhr und Zerstörung macht auf dieser Welt. Wem wollen wir dienen? Wem wollen wir folgen? Ich möchte nicht einem sklavistischen oder einem Sklaven Menschen oder dem Bösen unter die Fuchtel kommen. Deshalb will ich, dass mein Herz völlig frei wird von seiner schlimmen Natur, dass der Kopf kaputt ist und ich stehen kann in dieser Welt mitten im Kampf, dennoch mit Frieden im Herzen, weil ich gebunden bin an die Quelle des Friedens. Und dann können wir diese Welt erleuchten, ihr das bringen, einladen, niemanden zwingen. Jeder darf sich dem Bösen unterstellen, wenn er nicht die Wahrheit annehmen will. Das hat uns Gott gegeben, diese eine Wahl, wem wir dienen. Und jetzt wird endgültig jeder Mensch diese Wahl treffen. Und ich hoffe, du triffst sie für Gott, für die Wahrheit, auch wenn es am Ende das Leben kosten sollte. Amen.